Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, heute darf ich an dieser Stelle alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Frisch serviert begrüßen. Mein Name ist Kerstin Holst. Arne Schnittger und Christian Käser werden in den nächsten Ausgaben wieder dabei sein, wie gewohnt. Aber heute möchte ich ganz herzlich alle Kolleginnen, die heute mit mir den Podcast bestreiten werden und die ich auch gleich im Einzelnen vorstellen werde, willkommen heißen. Unser Thema heute ist Tax in Evolution. Das war das Motto der diesjährigen WinTax-Konferenz. Deren Themen wollen wir heute aufgreifen, zum Teil etwas fortführen. Zunächst begrüße ich Eva Greil und Susanne van der Ham als Leiterinnen von WinGermany und somit quasi als Gastgeberin der diesjährigen und mittlerweile schon vierten WinTax-Konferenz. Eva Greil ist Geschäftsführerin beim Institut Finanzen und Steuern und Susanne van der Ham ist Partnerin bei PwC in Düsseldorf im Bereich Transfer Pricing. Was ist denn euer Fazit zur diesjährigen Tagung? Gab es ein persönliches Highlight oder was war besonders, was ihr mit uns teilen wollt? Fangt doch gerne einmal an.
Ja, vielen Dank, Kerstin. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier nochmal berichten dürfen. Also ich muss sagen, mein persönliches Highlight von der Konferenz war, dass man gemerkt hat, dass selbst wenn die Bahn streiken, wir einfach nicht zu stoppen sind. Kurz vor der Konferenz wurden Bahnstreik angekündigt. Bei uns allen ist vielleicht mal ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht, ob der vielen Arbeit, die wir hatten und wir dann so ein bisschen gesehen haben, oh, hoffentlich kommt niemand. Natürlich wären wir nicht WinGermany, wenn wir nicht das schaffen würden, die Konferenz dann irgendwie für alle zugänglich zu machen, für Referentinnen, die vielleicht nicht kommen können oder für Teilnehmerinnen, die es jetzt schwierig gehabt haben. Aber siehe da, es hat sich super organisiert. Also es wurden Gemeinschaftstaxen organisiert. Also mit einem Flieger vorher gekommen. Es hat wirklich jeder das möglich gemacht. Und ich finde, das zeigt einfach irgendwie diesen besonderen Spirit der Konferenz. Oder was sagst du, Susanne?
Ja, das hat mich auch total beeindruckt. Und insgesamt war wieder eine sehr, sehr tolle Stimmung. Unglaublich viel Austausch, offene Diskussionen, Netzwerkmöglichkeiten und man hat richtig gemerkt, es ist eine ganz besondere Tax-Konferenz, eine sehr bunte Tax-Konferenz, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, prima. Die Konferenz ging ja auch über den ganzen Tag und wie schon im Podcast letztes Jahr können wir leider nicht über alle Workshops, die ja teilweise parallel stattgefunden haben, berichten. Wir hatten also mal wieder die Qual der Wahl und stellen auch gleich einige Themen im Detail vor. Aber um den Blick vorab gleich mal zu weiten, möchte ich Antonia Scheinbacher bitten, mal einen Überblick über die Workshops zu geben, die wir jetzt hier in diesem Podcast nicht detailliert umreißen können. Antonia Scheinbacher ist Steuerberaterin bei der Wacker Chemie AG im Bereich International Tax and Transfer Pricing. Antonia, was waren denn für dich so aus Sicht des Unternehmens wesentliche Erkenntnisse aus den Workshops, die du besucht hast?
Danke, Kerstin. Ja, wesentliche Erkenntnisse aus den Workshops waren für mich bei Pillar 2, dass die größte Herausforderung wohl immer noch bei den Unternehmen ist, was ist denn eigentlich die zutreffende Ausgangsbasis für die Pillar 2-Berechnung und für die Berechnung der Transitional CBCR Safe Harbor. Da gibt es wohl in Deutschland noch die Diskussion und kleiner Seitenhieb schon mal, und diese Diskussion wird wohl tatsächlich nur in Deutschland geführt, ob denn diese Reporting Packages ausreichend sind oder ob wir tatsächlich auf Standalone-Basis IFRS-Abschlüsse benötigen. Und im Ausland ist hier einhellige Meinung, natürlich stellen wir auf die Reporting Packages ab. Und da bleibt uns nur zu hoffen in Deutschland, dass sich Deutschland der OECD-Meinung anschließt. Genau, den anderen Workshop, den ich noch besucht habe, das war der Global Mobility Workshop. Und da war mein Key Takeaway, dass eben gerade bei diesem Thema Matrix-Organisationen eigentlich das Wichtige ist und das A und O, gleich zu Beginn eines Projekts sowohl den Vorstand oder das obere Management klar mit einzubeziehen, zu sensibilisieren für das Thema und auch als Sponsoren zu gewinnen, sodass man eben die richtigen Stakeholder mit im Boot hat. Darüber hinaus gab es natürlich noch viele weitere spannende Workshops, wie ein Workshop zu den steuerlichen Aspekten von grenzüberschreitenden IP-Transfer, dann auch Steuerrisiken bei Wegzug von Unternehmen und deren Gesellschaftern und auch ein Workshop zu Immobilien im internationalen Steuerrecht. Also man sieht ein buntes Feld auch an Themen, sehr breit gefächert. Ich glaube, wir hätten auch 2 Tage damit füllen können.
Und Pillar 2 wurde als erstes genannt. Wer hätte das gedacht? Ja, man sieht ein sehr weites Programm und es geht ja auch noch weiter. Das war quasi erstmal der Warm-up sozusagen. Kommen wir dann jetzt mal zu einigen Themen im Detail. Das erste Panel hatte den Titel Evolution and Tax Policy. Eva, du hattest dazu verschiedene Gäste auf dem Panel. Ich weiß, ein großes Thema war damals das Wachstumschancengesetz. Das ist ja aber zum Glück nach Zehmring durch. Und das haben wir hier im Podcast auch schon an anderer Stelle dargestellt. Deswegen können wir das ausklammern. Was waren dann andere Schwerpunkte auf eurem Panel?
Ja, vielen Dank, liebe Kerstin. Das Panel war ganz spannend, einerseits ganz spannend besetzt, einerseits mit der Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, mit Katja Hessel, mit Frau Tillmann, der finanzpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion, mit Georg Gebert von der Siemens, der gleichzeitig Vorstand im Institut der Digitalisierung des Steuerrechts ist, und mit Ninja Regelin, die auch die JIN vertritt, gleichzeitig zur Steuerpolitik Verantwortlichen bei Zalando. Wir hatten einen bunten Strauß, du hast es angesprochen, das Wachstumschancengesetz war natürlich eins davon, das da einen breiten Anteil mit hatte und auch, was ich ganz interessant fand, dass Frau Tillmann nochmal dargestellt hat, was so ein bisschen die Beweggründe waren und auch die Hintergründe aus dem Vermittlungsausschuss. Wir haben dann auch noch dazu gesprochen mit verschiedenen Hintergründen über die einzelnen Player, die aktuell in der Steuerpolitik beteiligt sind, unter anderem auf internationaler Ebene. Wir haben uns ja sonst immer mit EU- und mit OECD-Themen beschäftigt und auch die Institutionen haben uns Themen und Empfehlungen durchgegeben. Eine davon haben wir gerade gehört mit Pillar 2. Wir haben natürlich noch einen dritten Player dabei, mittlerweile seit letztem Jahr die UN. Mit der Resolution on Tax gibt es da natürlich jetzt auch Empfehlungen und verschiedene Berichte, die umgesetzt und bearbeitet werden müssen. Und wie die drei zusammenarbeiten, was für Kontroversen es da gibt, das war eben auch ein Teil dieser Diskussion und wie auch deutsche Politiker hier mit eingebunden oder vielleicht auch nicht eingebunden werden. Ninja und Georg haben aus ihrer Arbeit dann berichtet, wie sie eben diese Themen da sehen. Und natürlich ist es schwierig, die drei verschiedenen Hintergründe und Akteure zusammenzubringen. International abgestimmtes Verhalten und Agieren ist natürlich aber immer wünschenswert. Von den großen Themen sind wir dann ein bisschen ins kleinere Detail gewandert, Stichwort Meldepflichten und Veröffentlichungsanforderungen. Da haben die Unternehmen berichtet, dass es doch wünschenswert sei, mannigfaltige Transparenz und Meldepflichten so ein bisschen zusammenzuziehen. Und da kamen wir dann auch wieder auf Digitalisierungs- und KI-Themen zu sprechen. Kann man die Themen, die sich vielleicht auch überlappen, vereinfachen, konsolidieren, zusammenziehen? Das wäre doch ganz wünschenswert und vielleicht auch hier den Einsatz von KI zur Auswertung und zur besseren Handhabung nutzen. Ich sag mal, das wurde Verhalten aufgenommen von Seiten der Verwaltung, die die Themen natürlich sieht. Dennoch der Hinweis gegeben wurde, was ich ein bisschen erstaunlich fand, dass durch das Bürokratieentlastungsgesetz 4 mittlerweile, was in der Diskussion gibt, da vielleicht eventuell Abhilfe geschaffen könnte, werden könnte oder dass das mit Berücksichtigung finden könnte. Im Bürokratieentlastungsgesetz 4 sind jedoch jetzt in diese Richtung, jetzt mal nach grober Durchsicht, nichts zu finden. Ob die Reduzierung der Aufbewahrungsfristen von 10 auf 8 Jahre jetzt so dazu beiträgt, irgendwie da einen Fortschritt zu finden, bleibt mal zur Diskussion offen. Also du siehst, wir hatten einen breiten Strauß von verschiedenen Themen. Da kann man bestimmt weiter dran aufgreifen.
Ja, das hört sich so an. Du hast ja schon angesprochen, gerade Digitalisierung und auch schon den Schlenk in die Verwaltung gemacht. Habt ihr denn auch darüber gesprochen, wie Digitalisierung jetzt konkret in die Steuerpolitik Einzug gefunden hat? Denn es hieß ja letztlich Evolution and Tax Policy. War das auch Thema bei euch?
Also das war zumindest angedacht und ich denke, Ninja und Georg würden für die verschiedenen Unternehmen da bestimmt auch eine positive und eine gute Antwort finden und haben da ja auch Beiträge geleistet. Auf der anderen Seite werden ja diese Digitalisierungsgedanken und auch KI-Gedanken in der Steuerpolitik sicherlich gesehen und auch die Notwendigkeit gesehen. Allein es gibt haushalterische Begrenzungen dafür und es gibt sicherlich auch personelle Begrenzungen dafür. Deswegen kann man sich vielleicht einigen, es ist wirklich eine Evolution und keine Revolution.
Das ist ja eine gute Zusammenfassung zu dem Thema. Bleiben vielleicht bei Digitalisierung und auch künstlicher Intelligenz. Die Themen zogen sich ja quasi wie ein roter Faden durch den Tag, angefangen morgens bei der Keynote, auch mittags bei dem nicht fachlichen Workshop zu ChatGPT und so auch beim zweiten großen Panel, das Dr. Monika Wünnemann moderiert hat mit dem Titel Internationales Steuerrecht enabled by KI. Dr. Wünnemann ist Leiterin der Abteilung Steuern und Finanzpolitik des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, des BDI, auch Vorstandsmitglied des IFST und des Instituts für Digitalisierung im Steuerrecht und seit 2023 Generalsekretärin der IFA. Frau Wünnemann, künstliche Intelligenz und internationales Steuerrecht, wie passt das denn nach dem Austausch auf Ihrem Panel zusammen?
Ja, also das Thema künstliche Intelligenz ist ja ein Zukunftsthema und es war wirklich toll, dass das auch auf der WIN-Konferenz dann als Abschlusspanel sozusagen auf der Agenda stand und wir hatten wirklich ein ganz interessantes Panel dazu, denn die Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz im Steuerverfahren sind ja sehr vielfältig und das Besteuerungsverfahren eigentlich ist ja gerade prädestiniert dafür, künstliche Intelligenz auch einzusetzen, da es sich um ein Massenverfahren handelt und mit vielen Daten gearbeitet wird. Und gerade auch im internationalen Steuerrecht gibt es ja viele Sachverhalte, auf die man künstliche Intelligenz anwenden kann. Erstmal allgemein, um die Kommunikation zwischen den Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung zu verbessern, um eine Entlastung von sich wiederholenden Aufgaben, Routinetätigkeiten zu schaffen. Dann bei Recherchetätigkeiten, wo man künstliche Intelligenz einsetzen kann, bei Wissensmanagement, bei der Datenanalyse und bei der Verbesserung der steuerlichen Compliance. Aber auch konkret im internationalen Steuerrecht gibt es ja die Einsatzgebiete, die auf der Hand liegen quasi. Das ist die Verrechnungspreisdokumentation, die ja ein Massenverfahren ist und wo man da wirklich über generative KI vielleicht effizientere Verfahren schaffen kann, die einer zur bürokratischen Entlastung führen können, der Steuerpflichtigen und auch der Finanzverwaltung. Dasselbe gilt aber auch für Berichtspflichten, wie zum Beispiel DAX-6-Meldungen, die ja für die Steuerpflichtigen ein sehr lästiger Bürokratieaufwand darstellt und dass man da auch generative KI einsetzt, um bei wiederholenden Dingen da das von nicht durch den Menschen machen lässt, sondern durch eine KI. Dann bei Betriebsstättenmonitoring, bei der Priorisierung von Betriebsprüfungen, bei der kontextbezogenen Analyse von Betriebsprüfungen, um ein Risikomanagement zu erreichen. Also da sind viele Einsatzgebiete, gerade auch im internationalen Steuerrecht, wo wir in dem Panel sehr kontrovers auch diskutiert haben. Denn es war jemand aus der Beratung da, aus der Finanzverwaltung und ich habe auch den Unternehmensbereich vertreten. Wir beschäftigen uns schon sehr intensiv auch mit den Unternehmen, mit diesem Thema. Und ich denke, da sind noch in den nächsten Jahren wirklich große Schritte möglich. Und es ist gut, dass das alle das jetzt anfangen zu diskutieren, dieses Thema.
Frau Mündemann, welche Herausforderungen sehen Sie denn beim Einsatz von KI mit Blick auf die Finanzverwaltung?
Ja, also da sind immer noch viele Voraussetzungen und offene Fragen, die zu klären sind. Zum Beispiel, was brauche ich eigentlich für ein KI-System in der Finanzverwaltung, um Sprachmodelle im steuerlichen Umfeld zu nutzen? Wie gehe ich mit dem Thema Datenschutz, Steuergeheimnis um? Das Fernziel oder, sag ich mal, die idealisierte Welt wäre ja, dass eine KI eine vollautomatisierte Entscheidung trifft, wo man den Menschen gar nicht mehr braucht. Und dann entstehen natürlich viele Fragen der Transparenz. Wie kann man die Entscheidung zurückführen auf einen bestimmten Entscheidungsträger? Welchen Rechtsschutz hat der Steuerpflichtige? Wie ist die Rolle des Menschen bei der Nutzung von KI? Wie kann man Machine Learning Programme mit Sprachprogrammen verknüpfen? Also das sind viele Fragen, die man da noch klären muss.
Ja, neben den praktischen Einschränkungen oder Problemen, die Sie gerade schon angesprochen haben, gibt es ja mittlerweile auch regulatorische Einschränkungen. Es gibt zum Beispiel bereits den EU-AI-Act, also eine Richtlinie der EU in diesem Zusammenhang. Für die Unternehmen drohen damit schon wieder neue Reporting-Pflichten. Aber unabhängig von diesen EU-Vorschriften, Sie hatten einmal das Stichwort Rechtsschutz eben schon genannt. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Sind denn da noch Änderungen an den rechtlichen Rahmenbedingungen darüber hinaus notwendig?
Ja, wir haben ja schon in der Abgabenordnung Rechtsgrundlagen für die Nutzung von Steuerdaten durch KI-basierte Systeme der Finanzverwaltung und für die vollautomatische Fallbearbeitung. Das sind zum Beispiel Paragraph 29c und Paragraph 155 Abgabenordnung, die schon Rechtsgrundlagen darstellen. Diese müssen jedoch noch an die selbstlernende KI angepasst und weiterentwickelt werden. Und insbesondere ist immer wieder die Frage entscheidend, dass das Entscheidungen von KI-basierten Systemen für den Steuerpflichtigen nachvollziehbar und transparent sein müssen, um einen wirksamen Rechtsschutz zu schaffen für den Steuerpflichtigen. Nämlich, wenn er Einspruch einlegen oder wenn es um die richtige Kontrolle geht, dass man die KI-basierte Entscheidung transparent sozusagen für den Steuerpflichtigen machen kann, damit er seinen Rechtsschutz ausüben kann. Und nicht zuletzt geht es halt auch um KI-Kompetenz, die ja leider bisher noch nicht ausreichend vorhanden ist und wo alle jetzt am Anfang dastehen. Das heißt, in der Finanzverwaltung, aber auch in den Unternehmen, in der Gerichtsbarkeit, überall muss KI-Kompetenz aufgebaut werden. Das heißt, die Aus- und Weiterbildungsordnungen müssen angepasst werden in den steuerlichen Berufen. Und das muss ein wesentlicher Punkt sein bei der Prüfung, sei es zum Steuerberater, sei es Ausbildung zum Steuerfachwirt. Alle steuerberatenden Berufe sollten jetzt sozusagen auf die Nutzung und die Einsatzgebiete von KI vorbereitet werden.
Da schließe ich mich mit ein. Also Sie hatten eben gesagt, mehrere Stakeholder, die Aus- und Fortbildung im KI-Bereich brauchen. Da gestehe ich, das betrifft mich persönlich auch. Aber das wird sich dann in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Vielen Dank soweit. Neben den beiden Panels wollen wir auch auf ausgewählte Workshops eingehen. Evolution muss ja nicht immer nur KI oder AI bedeuten, sondern kann auch in anderen Aspekten relevant sein. Susanne, du hast den Workshop Update Transfer Pricing moderiert. Da ging es zum Teil natürlich auch um AI, man kommt ja gar nicht drum rum, aber ihr hattet auch andere Aspekte. Was habt ihr denn in eurem Update dargestellt?
Ja, absolut. Also wir hatten so ein ganzes Potpourri von Themen in unserem Workshop und ich hatte auch eine interessante Diskussionsgruppe. Es war zum einen der Dr. Stefan Greil vom Bundesministerium für Finanzen, die Marina Bayer von Lanxess, die Claudia de Rob von Metro und die Claudia Lauten von Deloitte. Und wir haben uns vorgenommen, einen ganzen breiten Strauß auch von Themen abzudecken. Zum einen Themen, was Neuentwicklungen in der Verrechnungspreisewelt anbelangt, also zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und das Thema datengetriebene Geschäftsmodelle. Wir haben uns aber auch angeguckt, was gibt es für neue Richtlinien, haben da einen Fokus gelegt auf Mount B, den neuen Vorschlag der OECD zur Vereinfachung von Verrechnungspreisvorschriften im Bereich der Verrechnungspreisfestlegung von Distributionsunternehmen. Und last but not least spielte natürlich auch in unserem Workshop das Thema Generative AI eine große Rolle. Das hat sich ja, Kerstin, das hattest du ja auch schon gesagt, von Anfang bis Ende quasi in unserer Konferenz durchgezogen. Und so musste das natürlich auch einen Teil im Verrechnungspreisbereich bilden. Und dort haben wir uns insbesondere mit der Frage befasst, wie kann KI Verrechnungspreis-Compliance-Prozesse vereinfachen? Und aber auch so ein bisschen das Thema berührt, wie ist denn eigentlich der Einfluss von Generative AI auf Wertschöpfungsprozesse? Ja, das war das Top-Potpourri von Themen. Wenn man sich das einzelne Thema mal anschaut, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich etwas, was die Unternehmen jetzt mit den Umweltentwicklungen, den Vorschriften, den Reportingpflichten sehr stark beschäftigt. Und da ist jetzt die Frage, was hat denn das eigentlich für eine Auswirkung, das Nachhaltigkeitsthema, auf die Gestaltung der Verrechnungspreise? Und wir sind letztendlich als Key Takeaway zu dem Ergebnis gekommen, dass immer dann, wenn nachhaltige Aktivitäten dazu führen, dass unique, also einzigartige immaterielle Wirtschaftsgüter entstehen oder wenn Nachhaltigkeitsaktivitäten einen Einfluss auf die Kosten haben Oder wenn viel oder gerade wenig Gewinn entsteht bei nachhaltigen Unternehmen im Vergleich zu solchen Unternehmen, die eben nicht nachhaltig unterwegs sind, dann muss man die aus Verrechnungspreissicht diese Situation betrachten und muss schauen, wie die Verantwortung innerhalb der Unternehmensgruppe da ausgestaltet ist und wie die Verrechnungspreisgestaltung im Zweifel angepasst werden muss, weil ein Unternehmen vielleicht nachhaltiger unterwegs ist als ein vergleichbares Unternehmen in derselben Branche. Ja, das war das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben im Bereich der datenbezogenen Geschäftsmodelle uns auch angeguckt, welche Geschäftsmodelle sind das und wie spielen Daten innerhalb dieser Geschäftsmodelle eine Rolle und wie führt das dann wiederum zu einer Festlegung eines entsprechenden Verrechnungspreises. Ja, es ist ein ganz spannendes Feld, auch das wiederum. Und wir hatten noch eine sehr interessante Diskussion und insofern auch einen sehr abwechslungsreichen Workshop.
Ja, tatsächlich ein bunter Strauß, wie du es zwischendurch gesagt hast. Vielleicht mal um eins dieser Aspekte rauszugreifen. Ich nehme mal Amount B. Du hast gesagt, die OECD verspricht sich davon Vereinfachung. Sind denn die Neuregelungen oder was geplant ist dann tatsächlich eine Vereinfachung oder ist das nicht doch eher eine Bürde? Und vor allen Dingen, war sich das Panel da einig? Gab es unterschiedliche Meinungen? Wie war die Auffassung zu Amount B?
Ja, also zunächst muss man, glaube ich, festhalten, dass die Erwartungshaltung eine sehr hohe ist an diese Vereinfachungsregel, weil die Verrechnungspreiswelt ist ja sozusagen gezeichnet von sehr komplexen Vorgängen und sehr umfangreichen Compliance-Vorschriften, Dokumentationsvorschriften und viele der internationalen Steuerstreitigkeiten, die befinden sich ja auch im Feld der Verrechnungspreise, sodass so eine Vereinfachungsregel, die auch relativ einheitlich angewendet wird von den Staaten, schon ganz schön vielversprechend klingt und deshalb wir aus der Fachwelt da auch entgegengeguckt haben und geguckt haben, was kommt da auf uns zu, ist das tatsächlich eine echte Vereinfachung. Und man muss sagen, so ganz hat die jetzt entworfene Regelung die Erwartungen nicht erfüllen können. Und das liegt zum einen daran, dass aufgrund eines breiten, auch politischen Kompromisses die Regelung jetzt doch viel schwieriger oder komplizierter ausgefallen sind, als man ursprünglich gehofft hat. Das ist zum Beispiel ziemlich kompliziert zu ermitteln, wann ein Unternehmen überhaupt in diese Regelung reinfällt. Also das Scoping ist umfangreich. Auch die Operationalisierung ist nicht ganz einfach, weil die Preismatrix, die OECD sich da vorgestellt hat, sehr, sehr enge Bandbreiten vorsieht und am Ende aller Tage die Unternehmen dafür sorgen müssen, dass die Gewinnziele der Vertriebsunternehmen, die hier im Scope sind, auch genau da reinpassen. Und da wir ja alle am Anfang des Wirtschaftsjahres nicht in der Glaskugel gucken können und nicht wissen, was am Ende des Wirtschaftsjahres rauskommt, muss da auch eine Jahresendanpassung üblicherweise erfolgen. Und hier ist auch ein Riesenproblem, weil die Vorschriften des Amount B oder die Regelung des Amount B überhaupt nicht mit Zollvorschriften abgestimmt sind. Und da ist sich sicherlich auch noch ein bisschen Reibungshitze hin. Und last but not least, auch die Anwendungsvorschriften sind nicht einfach. Es ist nämlich so, dass gar nicht sichergestellt ist, dass die Vereinfachungsregel flächendeckend zur Anwendung kommt. Da gibt es Optionsregelungen, die vorsehen, dass einige Staaten die Amount B-Regeln anwenden können, andere nicht. Und das ist für so eine multinationale Unternehmensgruppe natürlich auch immer eine besondere Herausforderung.
Susanne, ich würde noch gern auf das Thema datengetriebene Geschäftsmodelle zurückkommen. Wann sind denn Daten aus Verrechnungspreissicht werthaltig oder müssen vielleicht schon Rohdaten vergütet werden?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, mit der wir uns da auch beschäftigt haben. Und die ist auch nicht ganz einfach zu beantworten, ne? Also zum einen sind natürlich Daten immer dann wertvoll, wenn ein fremder Dritter dafür etwas bereit wäre zu entrichten. Und dazu müssen die Daten auch einen gewissen Nutzen haben. Und häufig haben Rohdaten für sich gesehen halt keinen großen Nutzen. Und deshalb war die Diskussion auf dem Panel, ging da so ein bisschen in die Richtung, dass man gesagt hat, naja, Rohdaten alleine sind vielleicht noch nicht das neue Gold, wie es auch manchmal geschrieben steht, sondern was eigentlich relevant ist, ist, was mit den Daten getan wird, der Prozess, der dahinter steht, dass Daten aufbereitet werden, dass Daten aggregiert werden, dass Daten in einer Form bearbeitet und analysiert werden, dass sie dann Entscheidungsgrundlagen bieten können. Das hat Wert, ne? Und sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass letztendlich die Datenwertschöpfung als solches, also das, was mit den Daten passiert, das ist das, was eigentlich der eigentliche Werttreiber ist und die wertschöpfende Funktion.
Man merkt ganz gut, man könnte schon zu jedem Workshop einen ganzen Podcast machen, aber ein Thema wollen wir heute hier auch noch besprechen, und zwar grenzüberschreitende Umwandlungen. Dazu ist Ann-Christine Lochmann bei uns in der Runde. Sie ist Counsel bei Osborne Clark mit Schwerpunkten M&E-Transaktionen und grenzüberschreitenden Unternehmensstrukturierungen. Und Ann-Christine, du hast den Workshop grenzüberschreitende Umwandlung in der Praxis, steuerliche Fallstricke und Handlungsempfehlungen moderiert. Der aktualisierte Umwandlungssteuererlass lag und liegt auch immer noch nicht in der finalen Fassung vor, obwohl wir ja schon seit Oktober 2023 den Entwurf haben. Und wie man so hört, verzögert sich die finale Fassung wohl auch noch ein wenig, vermutlich mit Blick auf das zu erwartende Jahressteuergesetz 2024. Ihr hattet aber nicht nur den Umwandlungssteuererlass bei euch auf der Agenda, sondern auch noch andere Themen. Was waren dann da eure Schwerpunkte?
Ganz genau, vielen Dank. Ja, wir haben uns erstmal für das Thema auch entschieden, weil gerade in der jüngsten Vergangenheit es einige Aspekte gegeben hat, die das Umwandlungssteuerrecht oder Umwandlung generell nochmal internationalisiert haben. Natürlich zum einen, wie du schon sagst, der Entwurf des neuen Umwandlungssteuererlasses, der mehr als 10 Jahre nach dem letzten sozusagen vor allem auch viel Rechtsprechung berücksichtigt und das übernimmt und viel dazu ja auch internationale Rechtsprechung. Dann gab es aber auch noch durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftssteuerrechts, also das KÖMÖG, die Streichung des Paragraphen 1 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetzes, wonach wir jetzt also auch Drittstaatenvorgänge üblicherweise im Umwandlungssteuergesetz erfasst sehen und nicht eben wie vorher nur EU- bzw. EWR-Sachverhalte. Das gilt nur noch für Einbringung, also für den 6. bis 8. Teil. Ansonsten haben wir jetzt eben eine viel breitere Anwendungsspanne auch des Gesetzes. Und dann gab es noch eine sozusagen gesellschaftszivilrechtliche Änderung, das Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie, wonach jetzt auch im Umwandlungsgesetz es mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Umwandlung gibt. Das war nämlich früher eigentlich nur die Verschmelzung und jetzt ist es eben auch noch die Spaltung und der Formwechsel. Und das waren so für uns Punkte, dass wir gesagt haben, das sollten wir aufgreifen im Rahmen eines Workshops. Und wir haben uns zunächst tatsächlich im Detail mit einer neuen Randziffer im Umwandlungssteuererlass, also in dem Entwurf befasst. Da geht es um die Hereinverschmelzung bzw. den Hereinformwechsel einer ausländischen Kapitalgesellschaft nach Deutschland. Da haben wir es auch an einem Fallbeispiel besprochen. Und dann sind wir im zweiten Teil, den ich persönlich super spannend fand, dazu übergegangen, uns einmal erstmal abseits von konkreten Regelungen zu überlegen, wenn ein Konzern eine grenzüberschreitende Umstrukturierung oder auch eine grenzüberschreitende Transaktion hat, wie geht eigentlich so ein Unternehmen damit um? Welche Themen sind relevant? Wie muss das Ganze gemanagt werden? Und da hat uns insbesondere Frau Dr. Schmidt-Naschke, Global Head of Tax von der Deutschen Bahn, einige wirklich interessante Insights gegeben, die wir auch so aus der Beraterschaft, wir stecken da ja gar nicht so tief drin. Von daher fand ich und ich glaube auch sehr viel von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden das super interessant. Und sie hat uns vor allem auch erzählt, dass es immer ganz wichtig ist, die verschiedenen oder die unterschiedlichen Interessen der involvierten Workstreams zu orchestrieren während der ganzen Sache. Sie sagte, bei denen ist es so, da sind intern gut 100 Leute mit solchen Projekten beschäftigt. Dazu kommt noch eine unglaublich größere Anzahl an externen Beratern von verschiedenen Gesellschaften, die da in irgendeiner Weise gemanagt werden müssen. Und sie sagte, die M&A-Abteilung möchte immer alles super schnell durchkriegen, bestenfalls innerhalb der nächsten 2 Monate ist alles fertig. Und dann kommen die anderen Abteilungen und sagen eben, nee, da müssen wir aber dies beachten, jenes beachten und dazu dann eben auch das Steuerrecht. Und sie erzählte, dass es eben wichtig ist, dass man auch, wenn man verantwortlich ist für einen Bereich, dann auch seine Stimme findet und das auch rechtzeitig eben kommuniziert und sagt, diese Dinge müssen aus unserer Sicht beachtet werden und das dann entsprechend auch intern kommuniziert.
Ann-Christine, was sollte denn man bei grenzüberschreitenden Transaktionen aus steuerlicher Sicht immer beachten?
Genau, also wenn wir dann konkret zu steuerlichen Themen kommen, sollte man immer auf jeden Fall ausreichend Zeit darauf verwenden, sich Gedanken über die Transaktionsstruktur zu machen, denn wenn die Transaktionsstruktur nicht ordentlich aufgesetzt ist und vor allem nicht gut durchdacht ist, dann zahlt man im Zweifel doppelt. Ich denke jetzt an Grunderwerbsteuer, weil sie dann doppelt oder dreifach anfällt. Ja, aber eben auch, man muss vorausdenken, man muss sich überlegen, wie sollen später Zahlungsströme unter der Struktur sein. Hintergrund sind Quellensteuern bzw. Kapitalertragssteuer. Man muss sich überlegen, wenn später etwas veräußert wird, wo entsteht der Veräußerungsgewinn, wie wird er da besteuert? Also da sollte man auf jeden Fall die Zeit drauf verwenden. Dann auch Post-Deal-Steuerthemen sind im Blick zu behalten, denn wie sagte, wir haben im Workshop festgestellt, die erste Umsatzsteuervoranmeldung in der neuen Struktur kommt schneller, als man denkt. Und da muss man im Prinzip schon die neue Struktur auch abbilden. Und deswegen sollte man während der Phase, wo man die Umstrukturierung oder die Transaktion vorbereitet, auch eben möglichst schon sicherstellen, dass man die Informationen, die man später braucht, um compliant up day one sozusagen zu sein, dass man die auch einsammelt. Dann ganz Hot Topic sozusagen, Behandlung von Transaktionskosten wird auch erfahrungsgemäß immer häufiger Thema in der Betriebsprüfung, auch hinterfragt von den Finanzbehörden. ASTG-Themen sind auch immer zu beachten, beispielsweise Darlehensverzicht, wenn es ein grenzüberschreitendes Darlehen ist. Und da wird Susanne und du wahrscheinlich auch, Antonia, mit zustimmen, Verlagerung von IP und Verrechnungspreise im Ganzen. Also auch zu schauen, dass man keine stillen Reserven aufdeckt und die dann besteuert werden müssen, ja, durch unüberlegte Schritte in der Umstrukturierung.
Ja, auch wenn die Zeit, also wenn wir ein Zeichen aus der Technik kriegen, dass die Zeit schon fast umgelaufen ist von unserer halben Stunde, vielleicht noch eine Frage zur Internationalisierung, weil ich weiß, das ist in der Praxis immer wirklich ein großes Thema, ob jetzt eine Umwandlung im Ausland vergleichbar ist mit einer Umwandlung in Deutschland. Habt ihr über diese Frage der Vergleichbarkeit auch gesprochen und was waren die Ergebnisse?
Genau, das haben wir als dritten Part gemacht. Das haben wir überwiegend vorgestellt, weil der neue Entwurf des Umwandlungssteuererlasses dazu auch erweitert Stellung nimmt. Gibt sozusagen keine Änderung zu der Situation, wie es im alten Umwandlungssteuererlass war, aber es gibt weitere Ausführungen. Es ist so, dass der ausländische Umwandlungsvorgang seinem Wesen nach einer Verschmelzung, Auf- oder Abspaltung oder einem Formwechsel im Sinne des deutschen Umwandlungsgesetzes entsprechen muss. Und wir haben eine kumulative Vergleichbarkeit von drei verschiedenen Kriterien, nämlich im Hinblick auf die Umwandlungsfähigkeit der beteiligten Rechtsträger. Die müssen also mit deutschen Rechtsträgern vergleichbar sein, die umwandlungsfähig sind. Und was eben neu ist, ist, dass jetzt der Umwandlungssteuererlass auch auf das BMF-Schreiben zur steuerlichen Einordnung der US-LLC aus 2004 verweist für diesen Rechtstypenvergleich. Dann müssen die Strukturmerkmale vergleichbar sein, also in der Rechtsnatur und in den Rechtsfolgen. Das heißt vor allem, dass der Vermögensübergang Kraft Gesetzes erfolgen muss, also eine Gesamtrechtsnachfolge. Und das ist für uns vor allem problematisch im Vergleich zum asiatischen und angelsächsischen Raum, weil die das Konzept der Gesamtrechtsnachfolge so nicht kennen. Es gibt noch sonstige Vergleichbarkeitskriterien. Das ist vor allem die Höhe der vereinbarten Zuzahlungen für den Umwandlungsvorgang. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Hier wird der Umwandlungssteuererlass auch nicht besonders konkret. Das hätte man sich aber tatsächlich aus der Beraterperspektive gewünscht, dass da etwas mehr Input zugegeben würde, was denn unter sonstigen Vergleichbarkeitskriterien neben dieser Höhe der Zuzahlung noch verstanden wird. Aber da müssen wir dann noch ein paar Jahre warten wahrscheinlich.
Für heute vielen Dank. Ich glaube, das war ein toller Überblick zu Tax in Evolution und man merkt aus jedem einzelnen Vorträge das Herzblut, was in diesen Themen steckt. Letzte Frage an Eva oder Susanne. Wird es im nächsten Jahr auch eine WinTax-Konferenz geben?
Natürlich. Aber natürlich, wir freuen uns.
Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Ja, also vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei gewesen seid, dass die dabei gewesen sind. Vielen Dank auch an Asen für die Technik und vor allen Dingen auch herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.